Willkommen im Wolf of SEO Podcast. In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst.
So, willkommen zur heutigen Folge des Wolf of SEO Podcast. Heute habe ich den Jonas mit dabei. Jonas ist heute unser Gast, unser Projektmanager bei Wolf of SEO. Und ja, vielleicht möchtest du dich kurz mal vorstellen.
Jo. Ja, gerne. Ich bin Jonas, ich bin jetzt 32 Jahre alt, bin seit fast 4 Jahren bei Wolf of SEO jetzt und habe damals angefangen als Freelancer im operativen Bereich für Nils zu arbeiten, bin nach dem Studium wieder auf Nils zugekommen, weil wir Kontakt hatten. Wir hatten zusammen an der Technischen Universität in Freiberg studiert, bei ähnliche Studiengänge, RBWL, ich Business and Law, und hatten dann auch zu bestimmten Sportthemen immer mal Kontakt, zu Podcasts, Entwicklung im SEO, und irgendwann ging es dann so weit, dass ich mal eine Schulung buchen wollte, quasi sowas wie ein Crashkurs. Und da hat er mich dann in die ersten Projekte aktiv mit reingeholt, während ich noch im Master war, der mir überhaupt nicht gefallen hat und den ich dann auch wegen der Arbeit bei WOS quasi abgebrochen habe, weil mir die Arbeit mehr Spaß gemacht hat als der Master quasi. Genau.
Ja.
Und genau, ich komme aus Hamburg gebürtig, also noch so, sag ich mal, die Basics zum Vorstellen. Ich komme aus Hamburg gebürtig, lebe jetzt auch wieder in Hamburg die meiste Zeit des Jahres, bin immer mal unterwegs am Traveln und am Reisen. Viel an der See, viel am Segeln, viel zieht mich häufig aufs Wasser oder an die Küste. Und genau, würde sagen, bin, wenn man mich gut einschätzen kann, relativ lockerer Typ, aber auch kann auch sehr kleinteilig, pedantisch, pingelig sein, wenn es um bestimmte Details geht. Bin sehr detailverliebt und genau, das ist eigentlich eine Sache, die einem als Projektleiter eher im Wege steht, weil man irgendwann Dinge abgeben muss, delegieren muss und das Big Picture sehen muss, aber hilft auch in bestimmten Situationen, um für einen Kunden zum Beispiel, der jetzt schon gut performt, nochmal das Optimum, das Maximum rauszuholen.
Ja.
Und genau, ja, soweit zu mir.
Vielleicht noch mal ganz kurz zum Anfang. Wie bist du dann zu Wolf of SEO gekommen? Also du hast angesprochen, durch die Uni hattest du Kontakt auch schon zu Nils?
Ja, genau. Wir haben uns im Studium quasi das erste Mal kennengelernt. Da hatten wir so eine Überschneidung der Freundes- und Bekanntengruppe quasi. Haben uns ein paar Mal im Gym gesehen, beim Sport sozusagen, und immer gegrüßt. Und dann hatten wir halt über Instagram Kontakt. Weil er quasi so, also wir hatten so eine Überschneidung in der Freundesgruppe von 2, 3 Leuten, und später ist Nils dann, glaube ich, schon während des Studiums wieder zurück in die Heimat gegangen und hatte sich schon damals als Wolf of SEO, woher der Name ja kommt, als eigenständiger, selbstständiger Einzelperson quasi gegründet, bevor daraus eine Agentur wurde. In der Zeit hatte ich dann mit ihm Kontakt zu bestimmten Themen, Nahrungsergänzung, Sport, Kraftsport, Tipps beim Pumpen und so weiter. Und dann hatten wir auch Austausch über Online-Marketing, weil ich damals eine Werkstudentenstelle bei einer Daimler-Tochter der Accumotive hatte. Und da haben wir uns über bestimmte Sachen bei WordPress, Website, Optimierung und auch schon SEO ausgetauscht, hatten dann auch schon mal so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann ging es irgendwann weiter in die Tiefe. Dann wollte ich tiefer in das Thema einsteigen, hatte den Job mittlerweile schon gewechselt und habe schon mit dem Gedanken gespielt, auch irgendwann vielleicht meinen Master gar nicht fertig zu machen, sondern was in die Richtung zu machen. Und da sind wir dann zusammengekommen, habe gesagt, ich hätte Bock auf das Thema, mich da mehr mit zu beschäftigen. Kannst du mir einen Crashkurs geben? Und ich hätte ihm dafür dann Geld bezahlt quasi sozusagen, und er hat gesagt, naja, du kannst es auch lernen, indem du für meine Kunden arbeitest, also komm doch einfach mal in ein Projekt rein, du scheinst ja schon mit dem Thema und dich mit Websites auseinandergesetzt zu haben. Und dann ja, hingefahren, nochmal kennengelernt, Prozesse vorgestellt und dann das erste Mal als Freelancer für Nils quasi gearbeitet damals, beziehungsweise dann später auf erstmal Low-Basis 20 Stunden die Woche.
Ja.
Genau, das war so der Weg dahin.
Und wie ging es dann weiter? Also wie hast du dich dann innerhalb von Wolf of SEO entwickelt?
Ja, genau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Hauptwerkstudentenjob zu meinem Master in einer Kreativagentur in Dresden, die Jugendkommunikation, also PR und Kommunikationsagentur für Jugendangebote der Deutschen Telekom, der Deutschen Bahn und so weiter. Das waren so unsere Hauptkunden, quasi, wie spricht man junge Zielgruppen an? Das war so Zielgruppenansprache. Und da hatte ich auch schon wieder Berührungspunkte. Und ich habe mich dann immer weiter mehr in das Thema reingefuchst, und SEO hat mir mehr Spaß gemacht, weil es datenbasierter war, weil es nachvollziehbarer war, weil es besser messbar ist, als TikTok-Reels zu drehen, Instagram-Reels zu drehen, als klassisches Multimedia-Marketing, wo du einen Streueffekt hast, wo du zwar deine Klickzahlen siehst, aber nicht wirklich nachvollziehen kannst, okay, wie viel Traffic landet dann zum Beispiel am Ende auch wirklich nur aus organischen Klicks auf der Seite? Was bringt mir das? Wie viele Käufe kommen dadurch zustande? Ich sag mal ganz klassisch im alten Marketing, wenn man einen TV-Werbespot ausgestrahlt hat von Krombacher und Krombacher wollte seine Markenbekanntheit steigern und mehr Bier verkaufen, dann waren die Tausender Kontaktzahlen immer sehr weit geschätzt und hochgerechnet. Heute im Online-Marketing können wir alles sehr, sehr genau verfolgen und das hat mir zum Beispiel bei SEO immer Spaß gemacht, dass die Skalierbarkeit und die Zahlen ebenso exakt waren.
Ja,
Ja.
jawohl. Ein kleiner Datenfreak, sage ich mal.
Ich mag Daten, ich mag Excel-Tabellen, ich mag alles, was mit Zahlen und Gitternetzlinien zu tun hat. Genau, das fand ich schon immer gut, weil es immer nachvollziehbar ist für jeden, der von außen drauf guckt. Ja.
Jawohl. Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie bist du dann letztendlich zum, sage ich mal, Projektmanager, aufgestiegen?
Irgendwann habe ich den Job in Dresden, bei der Kreativagentur in Dresden. Hat mich der nicht mehr so ausgefüllt, weil ich ja eher, wie gesagt, analytisch denke, eher gerne datenbasiert denke und auch mich gerne eher im Kern mit Websites beschäftige. Und habe dann bei Nils angefragt. Das war schon die Zeit, wo er auch schon war, Richtung UAE unterwegs war und immer schon hin und her gependelt ist, ob er sich vorstellen könnte, Vollzeit mich einzustellen bzw. anzunehmen dann. Und ich habe mein Master zu dem Zeitpunkt dann schon beendet, weil für mich klar war, der Master, das war, glaube ich, dann etwas, was mit meinem Studiengang gar nicht so viel zu tun hatte. Hat mir keinen Spaß mehr gemacht und dann war die Möglichkeit, Vollzeit zu arbeiten, reinzugehen und dann angeboten, um Projektleiter zu werden, muss ich mein Knowledge natürlich nochmal aufs nächste Level heben und upstacken und habe dann gesagt, ich beschäftige mich einen Tag in der Woche nur als Weiterbildung quasi kostenlos meine Zeit, also opfere ich 8, 9, 10 Stunden und bilde mich nur weiter und 4 Tage arbeite ich Vollzeit weiter und
Jawohl.
bring mir Dinge selber bei und dann bin ich wenn man das mal durchzieht, 4, 5 Wochen eigentlich ready dafür, auch mein erstes eigenes Projekt zu übernehmen. Bin dann erst Vollzeit dazu gekommen, das heißt Vollzeit operativ quasi, also habe operative Vollzeitaufgaben übernommen, habe dann mein erstes Projekt bekommen, dann das zweite, dann das dritte. So war der Weg.
Was würdest du sagen, wie lernt man Projektmanagement am besten? Du hast dir diese 4, 5 Wochen immer einen Tag 8, 9 Stunden Zeit genommen, aber
Ja.
wie kann man sich das vorstellen? Wie lernt man Projektmanagement?
Am besten nicht in der Uni. Also am besten nicht die Vorlesung über Projektmanagement besuchen und das PDF vom Professor auswendig lernen und die Definitionen und die Skizzen. Am besten, da sage ich wirklich, bin ich da ein bisschen oldschool, Scheiß aufs Degree, Learning by Doing, kaltes Wasser rein. Du brauchst natürlich vorher bestimmte Basics, das heißt, du musst schon mal gelernt haben, wie du als Speaker auftrittst im Kontakt mit Kunden. Du musst schon mal sowas wie einen Kundencall mitgemacht haben. Wurde es am besten schon mal in ein Projekt reingeworfen, was vielleicht nicht so kritisch war, also wo du quasi ein bisschen testen konntest, wie eine Testumgebung. Du hattest am besten Falle schon mal, wie ich zum Beispiel, auch mal in der Vergangenheit schon mal Kontakt mit Kunden und hattest selber schon mal Verantwortung für Kunden. Zum Beispiel habe ich Veranstaltungskaufmann gelernt. Hatte schon eine kaufmännische Ausbildung vom Studium und habe damals schon im Winter alleine das Rechnungs-, Mahnungsmanagement und auch die Kundenbetreuung gemacht über unseren Firmenlaptop im kleinen Büro und hatte da schon quasi die Möglichkeit immer, ich hatte schon Kundenkontakt, ich wusste schon, dass Kommunikation zum Kunden im Impact hat und dann Projektmanagement lernst du, indem du die Prozesse des Unternehmens studierst, weißt, was der Kunde braucht als Dienstleistung, weißt, was der Kunde an Budget hat und am besten damit das Beste für den Kunden rausholst und dir einen Plan machst. Also das heißt, wir arbeiten ja immer mit Maßnahmenplänen bei Wolfosseo. Das heißt, jeder Monat hat Struktur und so sollte jeder Tag bei dir auch Struktur haben, dass du weißt, okay, diese Woche steht das an, nächste Woche steht das an und am besten ist es ein gutes Zeitmanagement, Kalendermanagement, Und eine Reihenfolge von Tasks, die ineinander übergehen. Ja, früher nannte man das in der BWL Netzplantechnik. Das läuft heutzutage natürlich dann alles digital ab, aber im Wesentlichen ist es das, du brauchst quasi einen Plan im Kopf, so, den du
Ja,
entwickelst. Genau.
was vielleicht nehme ich das schon mal vorne weg. Was machst du bei Wolf of SEO? Wie kann man sich das dann konkret
Ja.
vorstellen?
Also Kunden kommen auf uns zu, die haben im besten Falle einen Online-Auftritt als Dienstleister oder Shop. Ich würde sagen, 85% unserer Kunden sind Shops, weil wir auf E-Commerce spezialisiert sind. Haben natürlich auch ein paar Dienstleister aus dem Immobilienbereich, aus dem juristischen Bereich, aus dem Vermittlerbereich, aus dem auch andere Agenturbereich sozusagen. Aber das meiste sind Shops, die zu uns kommen und die haben ein Problem. Die kaufen nämlich sehr teuer Klicks ein. Das heißt, CPC ist hoch. Die haben Media Buyer für Facebook und Media Buyer für Google Ads und da zahlen sie für jeden Klick Geld und sie werden organisch nicht genug gefunden. Das fällt denen dann meistens so im zweiten, dritten Geschäftsjahr auf. SEO ist ja meistens nicht der erste Marketingkanal, sondern meistens der zweite oder dritte, weil man sagt, okay, wir haben jetzt schon mal unsere Brand nach oben skaliert und haben schon mal, keine Ahnung, Instagram geflutet mit unserer Zielgruppe und Reels reingeballert. Wir haben in Meta Geld reingebuttert, wir haben in Google Ads reingebuttert und dann fällt denen irgendwann auf, ah, okay, wir verkaufen Organic Soap, also Bioseife und werden in Deutschland überhaupt nicht für Bioseife bei Google gefunden. Okay, blöd. Was machen wir denn da jetzt? Ja, okay, ich hab mal von SEO gehört. Fangen wir an, Metatitel zu schreiben. Okay, dann schreiben Sie für Ihre fünf Kategorien Metatitel. Die sind dann schlecht. Google mag sie nicht. Und dann recherchiert noch irgendein Werkstudent. Ja, ich habe da in einem Blogbeitrag was gelesen. Das geht. Lazy Loading ist wichtig. Und dann sagt der andere am Tisch: Ja, ich habe mal dies gelesen. Und dann merken die alle, okay, wir wissen nicht, was die Priorisierung bei SEO ist. Wir brauchen Hilfe und dann sourcen sie es out. Dann kommen sie zu uns. Und als Projektleiter ist es meine Aufgabe, das Problem zu erkennen für den Shop, für den Kunden, die bestmöglichen Maßnahmen in einem Paket zusammenzustellen und das Budget, was der Kunde hat, damit optimal zu nutzen. Und dann die Aufgaben zu delegieren oder teilweise auch zu überwachen, zu unterstützen, zu verbessern und an den Kunden zu liefern, das Ergebnis, sodass er am Ende mit dem besten Ergebnis wieder rausgeht.
Jawohl.
Genau.
Und was für Tasks delegierst du dann?
Ja.
Was kann ich mir da vorstellen?
Also wenn es dann ins Detail geht, wir haben ja immer ein Drei-Phasen-Modell, das heißt, wir haben immer eine Analysephase, eine On-Page- und Content-Phase und eine Off-Page, also Linkaufbauphase. Und die einzelnen Tasks in der Analysephase, also eine umfangreiche technische SEO-Analyse, eine umfangreiche Keyword-Analyse, also was googelt der Markt für den Kunden eigentlich, eine Konkurrenzanalyse, was macht die Konkurrenz schon richtig, was macht sie falsch, wo kann man einfach an der Konkurrenz vorbeiziehen. Diese einzelnen Tasks gliedere ich auf, lege sie an in unserem, wir haben All-in-One-ERP-System, früher haben wir mit bekannten Systemen wie Monday gearbeitet, basically the same, weil am Ende ist es ein Projektmanagement-Tool. Wir sind eine digitale Remote-Agentur und am Ende ist es sozusagen dann, du hast ein Projektmanagement-Tool, du legst die Tasks an, teilst die Leute zu, die Zeit haben und das erledigen können. Erläuterst im besten Fall nochmal kurz die Aufgabe, vielleicht Besonderheiten beim Kunden, die er sich anschauen soll und dann geht sein Gang. In der On-Page-Phase hat es dann viel mit Keyword-Recherche für einzelne Produktkategorien zu tun, Keyword-Clustering anzulegen, Vorlagen zu erstellen, Texting, Copywriting, Helpful Content erstellen, Überschriftenoptimierung, alles, was mit der On-Page-Seite zu tun hat. Und diese einzelnen Tasks betreffen dann unterschiedliche Teams, also das operative Team, das Content-Team und später dann das Linkaufbau-Team.
Du hattest vorhin angesprochen, dass du gern auch, ja, sage ich mal, das letzte bisschen rauskitzelst, das
Ja.
letzte bisschen Potenzial für die
Ja.
Kunden rauskitzelst.
Ja.
Was würdest du sagen, ist da so in deinem alltäglichen Geschäft so vielleicht die Maßnahme, wo du quasi nochmal das extra bisschen rausholst?
Ja, also erstmal, dass ich mir fast alle Tasks, die das operative Team oder mein operatives Team, das Lukas uns ja bei uns ja der operative Lead, der das Team führt und ich, die es an die Leute herantrage, die Tasks arbeiten. Ich habe überall nochmal meine Hand und nochmal einen zweiten, dritten Blick drauf, guck nochmal, ob das wirklich so gut ist, dass es so an den Kunden gehen kann. Das heißt, ich bin da sehr aktiv. Ja, pedantisch klingt immer so negativ, aber akribisch würde ich eher sagen. Und beschäftige mich auch halt sehr viel mit technischem SEO. Habe da jetzt zum Beispiel auch diese Woche gerade eine Weiterbildung im Team drüber gehalten. Gerade für Shopify-Kunden ist es manchmal schwierig. Die wollen sich nur oberflächlich mit ihrem Shop beschäftigen, aber nicht in die Tiefe gehen. Und da kann man zum Beispiel dann, wenn man On-Page schon alles rausgeholt hat, was jetzt machbar ist, also gute Texte geschrieben hat, gute Erklärung, gute Seitenstruktur, gute Bilder, gute Multimedia und hat schon wunderbare interne Verlinkungsstruktur und vielleicht schon ein paar Backlinks, dann kann man zum Beispiel mit technischem SEO auch noch die Seitengeschwindigkeit erhöhen, das Lazy Loading verbessern, Preloading von Assets, also alles, was die Seitengeschwindigkeit und die Core Web Vitals betrifft und da dann nochmal die letzten 5%, also wenn man bei 95% ist, dann nochmal die letzten 5% schaffen. Das ist ein Beispiel, ja. Genau.
Jawohl. Was würdest du sagen, sind Vorteile, aber auch vielleicht Nachteile an deinem Job?
Ja, Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir ein sehr flexibles, gutes Remote-Team haben. Das heißt, wir arbeiten 100% digital. Jeder kann von überall auf der Welt, aus jedem Café oder von jedem Schreibtisch der Welt arbeiten. Und das funktioniert auch sehr gut. Trotzdem haben wir auch unabhängig von der Zeitverschiebung immer ein gemeinsames Morning Briefing. Das heißt, selbst wenn Nils gerade am anderen Ende der Welt ist und Lukas gerade irgendwie in Kanada, kann ich in Hamburg teilnehmen und wir haben eine gemeinsame Zeit, wo wir uns briefen und absprechen. Das ist der Vorteil. Man hat auch flexible Arbeitszeiten. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich keinen Kundencall und keinen Termin habe, mir festlegen, okay, die Stunde nutze ich am Nachmittag zum Beispiel, um zum Sport zu gehen, Penny einzukaufen oder einen Arzttermin zu erledigen. Das heißt, das ist natürlich der Vorteil. Das heißt, ich kann so arbeiten, wie es dem Kunden und mir passt quasi. Also es muss natürlich alles mit meinem Terminkalender abgestimmt sein. Und das sind große Vorteile. Dann haben wir echt ein gutes junges Team. Also wir haben einen sehr jungen Altersdurchschnitt. Das ist echt, ich bin einer der ältesten Hasen mit 32. Also ich gehöre schon sehr zum alten Eisen, wo ich bei anderen Agenturen wahrscheinlich eher zur jungen Garde gehören würde und die mich alle als zu grün hinter den Ohren betrachten würden, gehöre ich hier schon fast zu, bin ich hier schon fast Onkel Jones, der dann schon ein bisschen mehr Erfahrung hat teilweise. Und das ist auch ganz cool, dass der Altersdurchschnitt so jung ist, weil ich bin jetzt ordentlich, ich bin ordentlich, aber ich bin jetzt auch kein Langweiler und ich würde es auch ganz schlimm finden, wenn ich jetzt no front an die Boomer da draußen, aber wenn ich jetzt in einer Agentur arbeiten würde, wo der Altersdurchschnitt Mitte 50 ist, dann kommt man sich in der Welt irgendwie dann auch ein bisschen falsch vor und das ist auch ein großer Vorteil. Genau, wir haben coole Team-Events immer im Sommer und im Winter. Unsere Weihnachtsfeiern machen immer echt Spaß. Sommerfeier macht immer echt Spaß. Das heißt, wir machen regelmäßig, ach so, genau, auch regelmäßige Weiterbildung. Wir nehmen uns zweimal im Monat mindestens eine Stunde Zeit, um uns intern im Team zu schulen und weiterzubilden. Das heißt, immer einer aus dem PM oder aus dem Content-Team oder aus dem Projektmanager-Team sozusagen beschäftigt sich tiefer mit einer Sache und geht da tiefer in die Materie. Und zieht das ganze Team mit, bereitet also Inhalte vor, also interne Weiterbildung, unglaublich wichtig. Wir haben natürlich auch ab und zu mal externe Schulungen. Als die AI-Revolution und ChatGPT kam, war es sinnvoll, dass wir uns mit, was sind die Chancen und Risiken von AI-Content, da hatten wir auch jemanden extern zum Beispiel dazu. Zu Google Analytics hatten wir externe Schulungen gerade vor einem Jahr und Weiterbildungsmöglichkeiten sind top. Wir haben auch so eine Academy quasi, wo wir kostenlos Kurse buchen können über Nils. Das heißt, Nils schalten, will mich im Bereich HTML oder CSS oder technisches SEO weiterbilden, finde einen guten Kurs auf Udemy oder so, will mir den reinziehen und in der Regel sagt Chef nicht nein, sondern ja, wenn sozusagen am Wochenende dann noch Zeit geopfert wird, um sich weiterzubilden, was dann ja auch persönlich weiterbringt.
Ja,
Nach
was würdest du,
Ja, nee,
oder?
erzähl erstmal.
Entschuldige.
Nee, Nachteile, hat es ja gleich nach Vor- und Nachteilen gefragt. Nachteile, Remote ist Geschmackssache. Andere Leute begegnen lieber live und real vor der Mikrowelle in der Kaffeeküche den Menschen am Obstkorb und greifen dann gemeinsam an die angegrabbelte Banane und sagen, das brauchen sie quasi. Wobei ich auch schon in einem Großraumbüro gearbeitet habe und in einem Viererbüro und ich konnte die Fort-, also, ja, du sitzt, also wenn man es mal effektiv runterbricht, der Nachteile, wenn du ein Mensch bist, der persönlichen Kontakt braucht, dann ist Remote suboptimal für dich. Wenn dir das die Webcam, das Sprechen, das Telefonieren, das Schreiben nicht gibt. Also wenn du in einem Raum mit einem Menschen sitzen musst, um mit ihm gut kommunizieren zu können oder dich nicht alleine zu fühlen. Dann kann Agenturarbeit auch stressig sein. Es kann mal heiß zur Sache gehen, gibt mal heiße Wochen, wo viel ansteht. Dann muss viel gemacht werden. Dafür gibt es auch Wochen, wo dann das sich immer wieder entspannt. Das heißt, du hast jetzt nicht wie auf dem Amt, wenn du beim Finanzamt sitzt, jeden Tag von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr oder von 8 Uhr bis 16:30 Uhr und dann wird der Kugelschreiber fallen gelassen, weil dann wird kein Antrag mehr bearbeitet. So funktioniert es nicht. Nirgendwo in der Privatwirtschaft, am allerwenigsten in der Agentur. Das sollte man also auch wissen. Dass manchmal kannst du einen Tag gut strukturieren und den kriegst du easy durch und es läuft alles und du kannst pünktlich Feierabend machen und manchmal gibt es Tage, da ist es wie verhext und du sitzt und sitzt und musst, dann passiert noch das und dann ruft der an und der Kunde hat noch eine Frage und dann ist hier was schiefgegangen und du musst shiften und reagieren. Das passiert aber in jeder Agentur, ob remote oder nicht, das sollte einem klar sein. Das ist auch im Online-Marketing, egal ob SEO oder Media Buying oder SEA oder Google Ads, das passiert. Und ja, ansonsten, wenn einem das wichtig ist, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich muss in der Corp, ich muss in der Marketingabteilung von Daimler arbeiten, weil mir das Corporate wichtig ist, das Logo, was auf meinem Arbeitgeber steht. Auch wenn du dann da deutlich weniger lernst, weil du ein kleineres Zahnrad bist, dann ist natürlich Agentur auch nicht so gut, das wäre dann auch ein Nachteil. Für mich sind das weniger Nachteile, weil ich habe alles schon kennengelernt und gehabt. Ich habe schon in einem Großraumbüro gehockt, fand es scheiße, ich konnte mich nicht besser konzentrieren. Ich habe mir deswegen damals Oropax und Headset gekauft, weil dauernd irgendjemand von der Seite reingefunkt hat. Und du dir nicht überlegen konntest, wie bei Slack oder Teams, okay, ich schreibe ihm in 5 Minuten zurück, sondern er stand dann mit der Kaffeetasse vor dir und sagt, du, Jonas, ansonsten auch, wenn man in einem Viererbüro zusammensitzt, unterhält man sich auch, dann wie bei uns in der digitalen WOS-Kaffeeküche. Wir haben quasi eine digitale Kaffeeküche. Das funktioniert auch wunderbar. Und ansonsten arbeitet man ja auch, konzentriert sich und schweigt sich auch 70, 80% der Zeit einfach an. So,
Ja.
das ist halt Arbeit. Genau, aber
Ich
das wären die Nachteile.
hatte auch eine Episode mit der Anna abgefilmt und sie hat im Prinzip, oder da sind wir auf ein ähnliches Fazit gekommen, dass am Ende des Tages du in der Agentur viel, viel mehr wachsen kannst, dich viel, viel mehr weiterentwickeln kannst und ich weiß nicht, wahrscheinlich würdest du das bestätigen, einfach viel mehr auch Verantwortung hast.
Ja, klar. Ja, genau. Du bist ein größeres Zahnrad in der Menge von weniger Zahnrädern als in der Corporate, als in einem großen Konzern, einer Aktiengesellschaft oder so. Und dadurch hast du mehr Verantwortung und mehr läuft über deinen Motor, über dein Zahnrad quasi. Genau, deswegen hast du häufiger einen höheren Druck, aber du hast auch mehr
Ja,
Learning-Effekte. Genau.
kann sich auch viel mehr weiterentwickeln.
Exakt, genau. Gerade das, was ich mit der Weiterbildung und intern auch mit den Schulungen erwähnt habe, dafür fehlen zum Beispiel bei großen Konzernen, also die haben zwar das Geld, ne, die Corporates haben das Geld, aber da fehlt zum Beispiel dann meistens die Zeit, alle an einen Tisch zu bekommen. Wann schaffst du es
Ja.
mal, eine gesamte Abteilung von 50 Leuten zum Beispiel dann alle, wenn keiner ist im Urlaub, wie schaffst du das sozusagen dann mal alle mitzunehmen und mal alle für einen Use Case zu schulen? Das ist fast unmöglich, weil nur eine Abteilung von zwischen 50 und 60 Leuten hast, sind immer 20% im Urlaub gerade.
Ja. Okay. Zum Thema Trends. Was würdest du sagen, sind so Trends und was sollte
Ja.
man vielleicht aktuell lernen?
Also ich will jetzt nicht immer das wiederholen, was die ganze Zeit schon auf LinkedIn gepostet wird, weil LinkedIn ist ja quasi voll von Leuten, die es besser wissen und aber nicht besser machen. Google wird in Zukunft mit den kommenden Helpful Content und Core Updates, wer sich mit SEO schon mal beschäftigt hat, immer sensibler werden, was sinnvolle, nützliche Inhalte und Seiten für User sein werden. Das heißt, SEO wird sich immer weiter davon verabschieden, das, was früher noch 2015, 16 geklappt hat, relativ viel Keywords auf eine Seite zu stopfen oder mit anderen Worten Keyword Stuffing, funktioniert schon lange nicht mehr. Auch das Aufstellen von Texten rein Keyword-basiert funktioniert nicht mehr, sondern Texte müssen quasi funktionabel, sinnvoll angeordnet, sinnvoll strukturiert, sinnvoll gegliedert sein. Sie müssen eine echte Kaufberatung für den User
Ja.
bieten und eben nicht für die Suchmaschine geschrieben worden sein, sondern für den User. Heißt nichts anderes als, wenn du für den User schreibst, in Zukunft schreibst du für die Suchmaschine. Wenn du Seiten erstellst, die für den User funktionieren, schreibst du für die Suchmaschine. Wenn der User auf deiner Seite bleibt, tust du was Gutes für die Suchmaschine. Das heißt, das ist der größte Trend. Dann AI und Artificial Intelligence wird sich so weit verfeinern und verbessern, dass wir in spätestens 1,5 Jahren keinen Unterschied mehr zwischen handgeschriebenen Handwriting-Copying haben werden. Meine Vermutung, also zumindest nicht von außen sichtbar. Meine Vermutung aber, Google wird sein Algo so weit verfeinern, dass sie es merken. Google wird spüren, was AI-Written Content und was Human-Written Content ist. Und Google wird Maßnahmen finden, nicht unbedingt, um es abzustrafen, weil Google sagt offiziell ja, es ist ihnen egal, ob der Content AI generiert ist oder Human Written, aber er muss nützlich für den Customer, für den User sein. Und da wird Google Wege und Mittel finden, sozusagen, da noch feinfühliger zu werden. Ich glaube, dass in Zukunft noch mehr Google Core Web Vitals im Bereich Mobile First Indexing dazu kommen. Das heißt, mobile Seiten werden noch wichtiger werden. Ich glaube, mittlerweile sind wir allein schon in Deutschland, haben wir, ich weiß die Prozentzahl leider nicht aus dem Kopf, aber wir sind weit bei über 60% aller Online-Käufe werden über Smartphone getätigt. Deutlich, deutlich weniger übers Tablet auf der Couch, weil Tablet ist so ein Couchgerät, das hast du so, das ist so nicht ganz, also, ne, wenn ein Pärchen sich eine teure Couch für 5.900 € kauft, dann setzen sie sich zusammen an einen Rechner, an einen Bildschirm, an einen Laptop. Wenn man vielleicht einen netten Teppich kauft für 100 € setzt man sich ans Tablet abends nochmal auf der Couch und Impulskäufe, die meisten, also das, was eine Masse macht, wird auf dem Smartphone, Amazon, eBay und eben Websites gemacht. Und da werden Shopify-Shops, Shopware, E-Commerces und auch WooCommerce über WordPress in Zukunft noch deutlich mehr auf mobile, gute Seiten, Erreichbarkeit, Checkout, vom Cart gehen müssen und deutlich mehr noch sozusagen On-Page auch machen, dass die Collections, also die Kategorien, wo man einkauft, auch auf dem iPhone ein Einkaufserlebnis sind. Genau. Das sind so die drei Haupttrends, die ich sehe.
Das heißt, wenn man gerade vielleicht mit dem Thema SEO sich auseinandersetzt oder vielleicht SEO lernt, was würdest du so jemandem mitgeben? Worauf sollte er vor allem achten?
Wenn er es von der Pike auf lernt oder sich schon mal damit jetzt ein Jahr lang beschäftigt hat?
Er ist vielleicht ja schon dabei, also er muss jetzt nicht die Basics mehr lernen, aber ja, er hat jetzt vielleicht noch nicht so die Praxiserfahrung.
Okay. Dann ganz klar, kommt in eine Agentur wie unsere und lernt SEO Learning by Doing in der Praxis, weil Le SEO lernst du nur in der Praxis. Du musst ausprobieren, was bei Kunden funktioniert. Du musst ausprobieren, was wirkt. Du musst ausprobieren und testen. Du musst auch viel mal auf die Schnauze fallen. Also auch mal outside of the box denken, dich neue Dinge trauen, mal versuchen. Und dabei aber die altbewährte Basis beibehalten. Das heißt, es gibt immer ein Fundament an SEO, was immer funktioniert. Ja, also noch nie hat es einer Seite geschadet, wenn sie schnell lädt. Noch nie hat es einer Seite geschadet, wenn eine Kategorie Bio-Olivenseife heißt. Also auf der Seite gibt es Bio-Olivenseifen, 10 verschiedene zu kaufen, eine mit Zitronenmelisse, eine mit Lavendel. Und es hat noch nie geschadet, sinnvolle Überschriftenstrukturierung zu machen. Es hat noch nie geschadet, sinnvolle Texte an die richtigen Stellen zu packen, um zu erklären, was da verkauft wird, sowohl dem User als auch der Suchmaschine. Das heißt, die Basics funktionieren und da drin sich dann zu verfeinern und zu verbessern, dafür mal outside of the box denken, mehr als nur Wordstream-Blogbeiträge lesen, mehr als nur Google-Updates, offizielle X- oder Twitter-Updates von Google zu lesen, sondern einfach mal reingehen und gucken, was funktioniert. Was funktioniert bei der Konkurrenz, was funktioniert bei meinen Kunden noch nicht. Also sich Dinge trauen, das würde ich jemandem mitgeben und sich ständig weiter belesen, aber auch nicht overloaden. Also du musst nicht immer alle Informationen in dich aufsaugen. Es funktioniert eh nicht, weil
Ja.
es ist, die Aufnahmefähigkeit ist begrenzt, sondern sich auf die Dinge konzentrieren, von denen man weiß, dass sie in der Vergangenheit schon immer einen Impact gebracht haben, die dann immer weiter zu verfolgen quasi.
Ja, also auf die Maßnahmen, die wirklich auch was bringen oder wo man weiß, dass die
Ja.
einen großen Hebel haben.
Genau.
Ja, okay. Gibt es etwas, wo du sagst, das hättest du gerne früher gewusst?
Bezogen auf mein Arbeitsumfeld oder auf SEO?
Ja, lass uns beides machen.
Okay. Also, jetzt bezogen auf unsere Agentur im Arbeitsumfeld, wusste ich ja von allem quasi, was jetzt auf mich zukommt. Ich hätte wahrscheinlich gerne früher gewusst, dass wir in der digitalen Agentur wie Wolf of SEO oder Remote Agentur quasi, haben wir ja, dass teilweise Kunden sich nicht dazu verpflichtet fühlen, bei wichtigen Themen rechtzeitig zu antworten. Also man hat ja nicht die Möglichkeit, angenommen, du bist jetzt Dachdecker und fährst zu einem Kunden, dann hast du den Kunden ja vor der Nase mit der Kaffeetasse und kannst ihm sagen, Meister, das da oben können wir so nicht umsetzen, weil sie haben ein Schrägdach. Da passt das mit dem Fenster nicht. Bei Slack und Teams ist es so, dass häufig einfach Dinge, weil es auch outgesourced ist, und das ist dann nur SEO, was der Fehler ist, häufig von vielen, dann ja, ach so, ich fahre in Urlaub, bin eine Woche weg, ich benenne keinen Ansprechpartner. Und dann bekommt man einfach 8, 9, 10 Tage keine Antwort. Das ist anstrengend und das ist auch zermürbend, weil man ja viel Stunden und viel Zeit reinsteckt, dass das alles funktioniert. Also das kann man nicht von der Hand weisen und das ist auch nicht lösbar, weil nicht alle Menschen besitzen die Sensibilität oder die Weitsicht, dann zum Beispiel alle Dienstleister und Agenturen noch zu briefen. Hey, wir sind im Urlaub, hier ist ein Ansprechpartner, das ist unser Werkstudent, der Marcel, der kann im Notfall einspringen, der ist Wirtschaftsinformatiker, hat einen Shopify-Zugang und let's go. Dann wäre das Problem schon gelöst damit, mit einem Ansprechpartner. Aber das hätte ich gerne früher gewusst. Bezogen auf SEO, naja, man wünscht sich immer hinterher nach dem Google Core Update, dass man gewusst hätte, was vorher Google vorhat, aber dass Google eine absolute Blackbox ist und wenig bis gar nichts verrät vor den Core Updates, außer ganz vage Statements bei X, ehemals Twitter, ist das Gucken in die Kristallkugel. Deswegen, man kann immer Trends erkennen und ablesen. Man kann immer Vermutungen über bestimmte Entwicklungen ablesen. Aber was dann am Ende wirklich im Google-Algorithmus passiert, ist Betriebsgeheimnis. Und da sind wir an der Stelle dann rauszufinden, welche Stellschraube verändert wurde.
Ja, wie ist das Team? Wie ist das Team bei Wolf of SEO? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe es ja schon in einem Wort beschrieben, jung. Das heißt, wir sind jung. Ich will auch nicht immer die gleichen Floskeln wiederholen, aber wir sind schon sehr, sehr agil und dynamisch. Wir antworten Kunden in der Regel innerhalb von 2 oder 1 Stunde meistens. Wir sind meistens so aufgestellt, dass irgendjemand bei Slack meistens fast rund um die Uhr quasi, also 12 Stunden am Tag erreichbar ist. Unser Team ist wahnsinnig schnell, flexibel, denkt mit. Wir haben gute Verantwortlichkeiten aufgeteilt. Das heißt, wir haben ein klares operatives Team, wir haben ein klares Content-Team, wir haben Projektmanager, wir haben Lukas, der sich um die operativen Teile kümmert und ums Morning Briefing mit unseren operativen Kräften. Wir haben Markus, der eher an der strategischen Umsetzung oder strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit Nils zusammenarbeitet. Wir haben Leute, die sich eher mit technischem SEO beschäftigen, wie zum Beispiel mich. Wir haben 2 tolle Developer, den Valentin und den Amon, die richtig gute Arbeit leisten, die einfach für jedes Problem eine Lösung finden. Und egal, ob es jetzt Webskripte oder Python ist, zur Not dir ein Skript schreiben, was das Problem löst. Wir haben tolle Mädels im Content-Team. Wir sind Gott sei Dank auch viel diverser geworden, noch was das Verhältnis von Jungs zu Mädels angeht, weil das war auch ein großes Ziel. Wenn Mädels ins Marketing gehen, dann häufig ins visuelle Marketing. Dann wollen sie entweder zu einer TikTok, Instagram-Agentur, wollen Reels drehen, wollen Werbeclips drehen. Selbst Video-Cutting und Editing, ja, machen auch viele Mädels. Aber wenig Mädels interessieren sich für technische Faktoren von Websites zum Beispiel. Leider, obwohl sie es gut können, das wissen wir ja jetzt, und können gute SEO-Texte schreiben, hervorragend. Hier nochmal großes Lob an Anna, die du schon interviewt hast.
Jawohl.
Besten SEO-Texte im deutschsprachigen Raum gibt es nur bei Wolf of SEO. Und deswegen, das Team ist bunt, jung, agil, smart und denkt mit.
Ja, und
So.
ich würde noch vielleicht eine Sache hinzufügen, was mir so bei Nils aufgefallen ist und was er immer sagt, dass er eben auch immer darauf achtet, dass die Leute ja Biss haben und wirklich auch was reißen
Ja.
wollen, sage ich mal.
Safe. Also jeder, der bei uns seine Position bekleidet, der eine Position bekleidet, der hat Bock auf seine Position und gibt da drin eher 120 als nur 100%.
Ja.
Genau.
Vielleicht abschließende Frage. Was würdest du sagen, unterscheidet Wolf of SEO von anderen Unternehmen? Vielleicht einmal als Arbeitgeber, aber vielleicht auch so generell.
Ja, als Arbeitgeber würde ich sagen, sind wir echt gut aufgestellt, was die Möglichkeiten an Benefits, Weiterbildung, Flexibilität angeht. Das unterscheidet uns. Wir sind eine reine Remote-Arbeit. Das heißt, du kannst von überall auf der Welt mit uns arbeiten. Wir haben keine Vorbehalte, was ist, also es geht bei uns weniger um Zeugnisse und Degrees. Natürlich sind die nett, ne? So ein Abschluss, eine kaufmännische Ausbildung für als, aber auch wenn du was drauf hast als Developer, wäre Valentin der Letzte, der sagen würde, den holen wir nicht in unser Team, nur weil er keinen Abschluss in Wirtschaftsinformatik oder klassischer Informatik hat, sondern es geht mehr darum, was du quasi für uns leisten kannst. Und wenn du die letzten 3 Jahre dich autodidaktisch mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dann ist es gut. Das heißt, wir haben weniger unsichtbare Glasdeckel, an die du stoßen kannst, nur weil du irgendeinen Abschluss nicht gemacht hast. Das heißt, da sind weniger was weniger Prestige belastet, was Abschlüsse angeht, mehr was deine fachlichen Qualifikationen als Mensch angeht und auch also Persönlichkeit spielt eine große Rolle. Und als Arbeitgeber und allgemein, was unterscheidet uns von anderen Agenturen? Wir sind deutlich schneller im Kopf, deutlich schneller, agiler, viel schneller am Zahn der Zeit. Wir reagieren viel schneller auf den Markt, weil bei uns einfach weniger Hindernisse bürokratietechnischer Natur da sind. Ja, bei uns muss quasi werden Dinge entschieden auf Geschäftsführerebene, dann auf strategischer Ebene oder auf operativer Ebene und dann werden Dinge auch erstmal so gemacht. Ich sag mal, sobald eine Agentur so eine Größe von, es gibt ja dann von 100 Leuten überschreitet, hast du dann schon wieder Komitees, also ich sag mal, böse gesagt, je mehr Demokratie du in eine Agentur reinbringst und Abstimmung, also den Landrat und den Landtag, die darüber abstimmen müssen, ob denn etwas nun so gemacht wird, desto uneffizienter werden Prozesse irgendwann auch. Was nicht heißt, dass wir unsere Mitarbeiter im Teamcall oder in regelmäßigen Calls nicht über Dinge informieren oder abholen oder fragen oder zu Anregungen oder Vorschlägen motivieren. Sondern es heißt einfach, dass wir Dinge manchmal auch erstmal so festlegen und dann werden sie schon so gemacht und es wird schon losgearbeitet, während in anderen Agenturen noch 5 Meetings angesetzt werden darüber, ob wir denn vielleicht mal in Zukunft, und da hatte doch die Marianne erzählt, dass der Markus gesagt hätte, der hätte doch auf LinkedIn vor 2 Wochen was gelesen und dann wird das zum Geschäftsführer gebracht und dann wird auch dann werden viele Mails in CC hin und her geschrieben, dann staffelt sich die CC-Mails so in die 5. Ebene unten. Das ist dann schon im grün, lila, weiß Bereich wieder. Also bis da dann mal eine Entscheidung getroffen wird, dauert das. Und das geht bei uns schneller. Dadurch sind wir deutlich agiler und mehr am Zahn der Zeit.
Ja, vielleicht eine Sache, die ich noch zu ergänzen hätte, sind die Case Studies.
Ja,
Also,
das Zeigen von Ergebnissen.
also
Genau.
ich glaube, es gibt, habe ich selten gesehen oder nirgends im Prinzip gesehen, eine Agentur, die so viele Case Studies auf der Website und so viele Ergebnisse aufgeschlüsselt, ausführlich, ja, vorzuweisen hat.
Ja, ist auch bewusst so gemacht, weil Show me your numbers, ne? Hey, SEO Industry, show me your numbers, ist so, zeig mal, was ihr könnt, weil das versprechen können viele, das einhalten können wenige, deswegen zeigen wir unsere Zahlen ganz gerne, weil die sehen immer gut aus, und wir sind ja auch quasi an sich theoretisch eine Online-Marketing Beratung mit Anlieferung von Paketen. Das heißt, es findet immer ein Austausch mit dem Kunden statt. Das heißt, auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist extrem wichtig und ein Kunde will vorher ja wissen oder sich absichern, okay, kann ich mich auf die verlassen, sehen Ergebnisse gut aus und stimmt vielleicht auch die Kommunikation. Und da zeigen wir halt alles drei gleichzeitig in diesen Case
Ja.
Studies auf der Website. Genau.
Ja, und also was ich auch viel gehört habe in diesem SEO-Bereich, dass viele Dienstleister ja dann am Ende gar nicht so das liefern, was sie so versprechen.
Ja.
Und ich denke, das ist nochmal ein starkes Statement, die Case Studies.
Genau, die sind quasi nochmal so das, die Kirsche auf der Sahnehaube. Man bekommt nochmal gezeigt, okay, wenn man sich für eine Zusammenarbeit mit uns entscheidet, dann bekommt man einen Partner an die Seite, wo man sich quasi eine gesamte SEO-Marketing-Abteilung einkauft, die sonst im Gehältern deutlich, deutlich, deutlich mehr kosten würde. Ja, also wenn man sich jetzt einen Copywriter einkauft, einen Keyword-Researcher, einen, der sich mit SEMrush und Ahrefs beschäftigt, einen, der technisches SEO macht, einen, der nur Linkaufbau macht, dann ist man schnell bei sehr, 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 sehr viel Geld im Monat mit Gehältern. Und bei uns kauft man sich quasi die gesamte SEO-Abteilung zum einem fairen Preis und zu einem guten Preis ein. Wir sind auch nicht billig, weil wir ja eine Qualitätsagentur sind. Das heißt, unsere Preise sind nicht billig. Wir
Ja.
konkurrieren ja auch nicht mit Freelancern als mit einzelnen Personen, sondern wir sind eine Agentur von 30 Mann und damit haben wir natürlich auch bei uns die Prozesse und Leute, die bezahlt werden müssen. Genau.
Ja, apropos Case Studies, ich würde sagen, wir machen darüber nochmal eine separate Folge, ein
Ja,
separates
gerne.
Video, wo du vielleicht auch nochmal live auf Cases eingehen kannst, live nochmal ein bisschen was zeigen kannst.
Ja.
Und ansonsten war es das für dieses Video. Ich sage danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Kein Problem.
Und wir sehen uns spätestens in der nächsten Episode.
Alles klar. Gut. Danke dir, Lukas, für die Einladung. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann nochmal einmal wieder. Komm gerne nochmal als Gast wieder.
Genau, danke. Das war's mit dieser Wolf of SEO Podcast-Episode.
Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.